Hallo und herzlich willkommen zu unserem Bibelgespräch. Gottes Liebe und Gerechtigkeit. Wir glauben, dass Gottes Liebe der Kern unseres Glaubens ist und unser Denken und Handeln prägt. Missverständnisse über sie können dazu führen, dass wir Gottes Liebe falsch verstehen oder falsche Erwartungen an andere stellen. Gemeinsam wollen wir in den nächsten Wochen die biblischen Facetten dieser einzigartigen Liebe erkunden. Viel Freude beim Zuhören und Gottes Segen.
Liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir befinden uns in einer weiteren Gesprächsrunde über Grenzfragen der göttlichen und menschlichen Koexistenz. Und ich bin schon gespannt auf das Gespräch, das wir heute haben werden mit René zu meiner Rechten, Alejandro und Carmen zu meiner Linken. Und ich möchte gerne Gott einladen, dass er uns in unserem begrenzten Verstand führt durch seinen Heiligen Geist, wenn wir uns mit einigen dieser Fragen beschäftigen. Lieber Vater im Himmel, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dich uns offenbarst. Und dennoch, manchmal verknotet sich fast unsere menschliche Logik. Und wir merken, dass wir an Grenzen kommen unseres Denkvermögens. Und deswegen sind wir umso mehr abhängig davon, dass du uns durch deinen Heiligen Geist Erleuchtung schenkst. Manche Fragen müssen wir aber auch offen lassen, weil du es nicht für wichtig befunden hast, sie klar zu beantworten. Deswegen lass uns einfach das sagen, was gesagt werden muss, zu anderen Dingen vielleicht auch schweigen. Führe uns dabei durch deinen Heiligen Geist. Amen.
Amen.
Amen. Amen.
Ich möchte am Anfang so eine kleine Abstimmung mit euch machen. Ja, und ihr dürft gerne die Hand halten. Ja, aufstehen dürft ihr nicht hier, ja, weil wir alle so an den Mikrofonen sitzen bleiben müssen. Wer von euch ist davon überzeugt, dass Gott allmächtig ist? Eine klare Sache. Alle Hände gehen hoch. Okay. Zweite Frage. Wer von euch ist davon überzeugt, dass Gott hilflos ist?
Kommt auf den Kopf.
Zwangsfrage.
Okay, also die Hände ist so ein bisschen okay. Ja, also es passt überhaupt nicht zusammen. Ja, ich meine, Gott verbinden wir nie mit dem Wort hilflos. Ja, also das passt nicht zu Gott. Ja, zu dem allmächtigen Gott schon gar nicht. Ja, ich möchte, dass wir ein paar Texte lesen. Ja, ich würde einen von euch einladen, vielleicht dich, Alejandro, dass du mal Jesaja 1, Vers 5 aufschlägst. René, du könntest mal Matthäus Vers 23 bis 37 lesen und kam
Kapitel?
Matthäus 23, Vers 37 und dich, Carmen, würde ich bitten, dass du Offenbarung 16 aufschlägst, Verse 8 bis 10. Jesaja 1, Vers 5.
Mhm. Jesaja 1, 5 nach der Lutherbibel. Wohin soll man euch noch schlagen, die ihr doch weiter im Abfall verharrt? Das ganze Haupt ist krank, das ganze Herz ist matt.
Und Matthäus 23, Vers 37. Jerusalem, Jerusalem, die da tötet die Propheten und steinigt, die zu ihr gesandt sind. Wie oft habe ich deine Kinder versammeln wollen, wie eine Henne ihre Küken versammelt unter ihre Flügel, und ihr habt nicht gewollt.
Offenbarung 16, 8 bis 10. Und der vierte Engel goss aus seine Schale über die Sonne, und es wurde ihr Macht gegeben, die Menschen zu versengen mit Feuer. Und die Menschen wurden versengt von der großen Hitze und lästerten den Namen Gottes, der Macht hat über diesen Plagen, und bekehrten sich nicht, ihm die Ehre zu geben. Und der fünfte Engel goss aus seine Schale auf den Thron des Tieres, und sein Reich wurde verfinstert, und die Menschen zerbissen ihre Zunge vor Schmerzen.
Ja, danke schön. Genau. Spürt ihr so ein bisschen aus diesen Texten und Versen die Hilflosigkeit Gottes?
Ja, also gerade hier Jesus in Matthäus 23, der über Jerusalem weint, er hat's gewollt und er hat's nicht gekonnt. Das liegt ja hier zwischen den Zeilen irgendwie. Er hat sich wirklich bemüht, er kommt sogar zuletzt noch alleine selbst dorthin nach Jerusalem und er schafft's auch dann nicht, die Menschen zu erreichen. Das ist Hilflosigkeit, trotz aller Allmacht. Und das macht's vielleicht auch gerade so besonders schwer. Er könnte ja mit übernatürlicher Kraft manipulieren. Er könnte die Menschen beeinflussen. Er könnte mit einem Fingerschnipsen dafür sorgen, dass sie ihm alle liebevoll zugetan sind. Aber das kann er nicht, da hat er sich Grenzen auferlegt. Die überschreitet er nicht.
Ja. Ich denke auch an die ganzen Wunder, die Jesus gemacht hat, um irgendwo das Herz der Menschen zu erreichen. In den Evangelien, die ganzen Berichte, wo Jesus sich gefragt hat, ja, wie viele Wunder soll ich euch noch geben? Ich habe euch schon so viele Zeichen gezeigt und auch diese Zeichenhandlungen, die auf sein Kommen, auf seine besondere Aufgabe hingewiesen haben. Aber sie haben es einfach nicht sehen wollen. Geistliche Blindheit, wo er damals einen Blinden wieder sehend gemacht hat. Aber die, die sehend waren, es nicht sehen wollten und sich dagegen aufgelehnt haben. Und Jesus konnte, was soll er noch tun, als sogar Blinde wieder sehend zu machen, was kein Mensch bis zu dem Zeitpunkt gesehen hat, haben sie gesagt. Aber sie wollten einfach nicht. Sie waren so verstockt in ihrem Herzen. Und er hätte es ja gerne gemacht. Aber es war schon so viel gemacht worden. Was noch?
Ja. Was soll ich noch tun? Ja, das ist ja dieser Jesaja-Text, so, ja. Wohin soll ich euch denn noch schlagen? So, ja, also. Ja, und dann geht's ja auch dann weiter in dem Kontext, dass ein Esel kennt so die Krippe seines Herrn und so, ja, selbst die Tiere, ja, aber mein Volk, ja, das verharrt so verstockt irgendwie in seiner beschränkten falschen Sichtweise.
Das sehe ich gerade im Text, den Carmen vorgelesen hat, in Offenbarung 16, die sieben letzten Plagen. Da wird deutlich, dass Gott wirklich jetzt alle Register zieht und nicht einen Menschen mehr erreicht. Ich glaube, dass das so der Fall ist, weil wir sonst vielleicht irgendwann am Ende, wenn die Gerichtsbücher aufgetan werden, wir uns alles anschauen, sagen würden, guck mal, wenn du doch noch ein bisschen deutlicher gewesen wärst, hättest du da noch mal härter reingeschlagen, dann hätte sich vielleicht noch jemand bekehrt. Und da beweist er in diesen sieben letzten Plagen, er zieht alle Register, die schlimmsten Gerichtsurteile werden jetzt über diese Erde einfach fallen gelassen und nicht einer bekehrt sich mehr. Ja, da ist Gott tatsächlich dann hilflos am Ende.
Was kann denn ein allmächtiger Gott nicht? Ja, welche biblischen Texte gibt es da, die das deutlich machen?
Gott kann nicht versuchen, wird uns gesagt.
Gott kann nicht versuchen.
Also, hypothetisch könnte er es, aber er wird niemanden zur Sünde versuchen. Das ist eine Grenze, die er sich einfach gesteckt hat.
Ja. Und wahrscheinlich sogar mehr, als er sich selber gesteckt hat. Ja, das liegt ja in seinem Wesen begründet, dass er jemanden nicht versuchen einfach kann. Ja, das funktioniert nicht. Gott ist gut, ja, und er wird nicht jemanden zu etwas Schlechtem versuchen.
Und Gott ist die Liebe und alles, was das beinhaltet, was die Liebe ausmacht. Also auch dieser freie Wille, der da Voraussetzung ist dafür. Und dadurch zieht er sich ein Korsett an, das ihn natürlich auch dann einschränkt in dem Handeln, weil er das respektiert.
Ich denke da auch noch beispielsweise an die Aussage in 2. Timotheus 2, Vers 13. 2. Timotheus 2, Vers 13. René, vielleicht würdest du die nochmal lesen.
Wenn wir untreu sind, er bleibt treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen.
Also Gott kann nicht, was kann Gott nicht?
Untreu sein.
Gott kann sich selbst nicht verleugnen, untreu sein, das kann er nicht. Ja, es geht nicht. Ja, Gott kann sich, sagt der Jakobusbrief, nicht verändern. Ja, es gibt keine Veränderung bei ihm. Er ist der Ich Bin, der Ich Bin, der Gleichbleibende. Gott kann sich nicht entscheiden plötzlich, dass er uns mit was Schlechtem überrascht. Plötzlich willkürlich anders handelt. Und wir sind ja froh drüber, dass Gott so ist. Ja, das ist ja ganz, ganz entscheidend wichtig. Das gibt uns ja auch die Verlässlichkeit. Ja. Will Gott alle Menschen retten?
Definitiv.
Sagt definitiv das Wort Gottes. Ja. 1. Timotheus 2, Vers 4. Der will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja. Wird er alle retten?
Es wollen halt nicht alle gerettet werden.
Es wollen nicht alle. Ja. Es gibt ja manche Christen, die davon ausgehen, dass am Schluss alle Menschen gerettet werden, auch gegen ihren Willen. Ja. Aber wenn man die Bibel genau liest, macht es sehr, sehr deutlich, am Schluss, es werden eben nicht alle gerettet, obwohl Gott es will. Das heißt, Gott hat eine Grenze. Oder Garten Gethsemane. Ja. Was sagt Jesus da? wenn es möglich wäre, lass den Kelch an mir vorüberziehen. Kann Gott ohne Opfer erlösen?
Offenbar nicht.
Ja, er wird ja noch verspottet, Jesus. Der anderen hat er geholfen, er soll doch selber runtersteigen vom Kreuz. Ja. Kann Jesus sich selber helfen und gleichzeitig den anderen?
Das ist die Frage, was man unter sich selber helfen. Also dadurch, dass er das nicht getan hat, hat er auch unterm Strich
sich selber geholfen, natürlich, ja, genau. Langfristig gesehen. Ja, hat er den Lohn gehabt oder so. Ne? Aber in dem Moment sah es erstmal so aus, nicht, das hat keinen Weg dran vorbeigeführt.
Hat das
an seinem Opfertod. Ja. Und das ist vielleicht so die Krux hier an der Stelle, ja. Es fällt uns gar nicht leicht. Wie würdet ihr einem anderen Menschen das vielleicht noch erklären oder verdeutlichen, diesen scheinbaren logischen Widerspruch zwischen der Allmacht Gottes? Ja, Gott ist allmächtig, sagt sein Wort ganz, ganz klar, ja. Und eben nicht nur mächtig, sondern allmächtig. Alle Dinge sind möglich, ja. Ihm ist gegeben alle Gewalt, ja. Da wird dieses Alle immer betont. Und trotzdem einfach diese Texte, die wir jetzt gelesen haben, die das deutlich machen, Gott hat eben auch so diese Seiten, wo er hilflos ist.
Nur weil er nicht alles tut, heißt ja nicht, dass er nicht alles könnte. Mhm. Er hat sich einfach gewisse Prinzipien nicht auferlegt, das ist sein Wesen. Dazu gehört nicht zu versuchen, nichts Böses zu tun, nicht zu sündigen, wenn man so möchte, ja. Oder auch nicht einfach so Menschen zum Spaß zu quälen oder was, gibt Dinge, die widersprechen einfach seinem Wesen. Er könnte das, aber er will es nicht. Gerade die Sache der Qual, ja, wenn es darum geht, dass am Ende die Gottlosen vernichtet werden, das widerspricht komplett seinem Wesen. Er wird es aber trotzdem tun, weil es nötig ist, weil es unumgänglich ist. Es widersprach seinem Wesen, seinen Sohn ans Kreuz gehen zu lassen, dieses Leid mitzuerdulden. Aber er tut's, weil es nötig ist für die größere Sache, weil es der einzige Weg ist, um das Heil zu ermöglichen. Also wir müssen unterscheiden zwischen dem, was er könnte, rein theoretisch, und dem, was er will. Und das, was er will und was er ist, setzt dem, was er kann, ganz natürliche Grenzen.
Per Definition lässt Liebe diese Freiwilligkeit, ja, und da kommt die Grenze mit ins Spiel, ja. Ja.
Ich denke da immer so auch an meine eigenen Kinder. Ich wünsche mir für sie das Beste und ich wünsche mir, dass sie auch glücklich werden im Leben. Aber ich kann sie nicht zum Glück zwingen. Mhm. Und manches Mal ist es halt eben genau die Liebe, die den Kindern den Freiraum gibt, dass sie sich selber entscheiden können für den guten Weg, auch für ihren guten Weg, dass sie das auch irgendwann erkennen. Das ist, glaube ich, noch ein anderer Punkt, zu erkennen, was ist denn wirklich das, was mir zum Besten dient. Hm. Und das erkenne ich nicht immer sofort. Und manches Mal ist es auch gerade beim Menschen so, dass wir vielleicht erst beim zweiten oder dritten Anlauf merken, was ist wirklich das, was Gott mir eigentlich schenken möchte. Und dass ich das erkenne, das braucht manchmal einen weiteren Weg und vielleicht auch mal einen Weg, der mich durch Leiden führt, um eher dadurch näher zu Jesus zu kommen, weil ich das vielleicht sonst gar nicht, weil ich ihn sonst nicht gesucht hätte, weil meine Ich-Bezogenheit und Selbstbezogenheit so groß ist, dass ich einfach nur um mich selbst mich drehe. Ja? Und gerade da möchte Jesus letztendlich auch durch seine Liebe und meine Freiheit, also die gewähren, aber dass am Ende die Liebe einen Menschen zur Umkehr führt, zu einem besseren Weg. Und das ist bei meinen Kindern genau das Gleiche. Ich kann sie eigentlich nur diesen Weg hin lieben, dass diese Liebe auch erwidert wird von ihnen. Und Gott möchte nicht Marionetten haben, er möchte nicht irgendwelche Maschinen haben, die quasi mit der Pistole auf die Brust dann sagen, ja, ich liebe dich. Würde ich bei meiner Frau auch seltsam finden, wenn das irgendwie so wäre. Und dann wäre die Beziehung auch dieses Miteinander, wäre ein ziemlich verstörtes Miteinander.
Ich möchte nochmal nachhaken, Alejandro, du hast auch gesagt, nicht zum Glück zwingen. Aber manche Menschen sagen ja eigentlich, das wäre immer noch besser, ja, denn letztendlich es geht ja hier um Fragen von Leben und Tod, ja. Warum kann denn Gott nicht zum Glück zwingen? Ja, Menschen verstehen es vielleicht noch nicht, aber im Endeffekt wird es für sie gut sein, wie er das macht, ja. Selbst wenn sie das vielleicht jetzt noch nicht selber wollen. Warum geht es nicht? Ja, warum kann nicht mal Gott zum Glück zwingen? Es wäre doch für einen guten Zweck. Ja, es wäre jetzt gar nicht unbedingt jetzt egoistisch oder aus irgendwelchen anderen vielleicht niederträchtigen Motivationen. Es wäre ja zu was Gutem. Es würde ja dem Menschen langfristig helfen, wenn Gott zum Glück zwingen würde.
Ich glaube, selbst wenn die Sache gut ist und wenn ein Mensch vielleicht sachlich am Ende zugeben müsste, Gott wusste schon, was er tut, ist allein die Anwendung eines Zwangs und damit letztlich dieser Gewalt, die angewendet wird, würde das Ganze derart verderben, dass es schon nicht mehr gut ist, dass man es auch nicht mehr als gut wahrnehmen würde. Ich glaube, bei Gott geht es nicht so sehr darum, was am Ende als Ergebnis da steht. Sagen wir jetzt mal ganz banal gesprochen, er verdient mehr Geld, wenn er diesen Weg geht. Ja, ihm geht es darum, dass er als Person hier in der richtigen Weise kennengelernt wird. Also der Weg dorthin, das Ziel zu erreichen, das vielleicht auch mein Ziel wäre. Der Weg muss der richtige sein. Das muss darüber, muss einfach so sein, dass ich wirklich verstehe, mit wem ich es zu tun habe. Nicht einfach nur, was ich gewinnen kann durch ihn.
Also nicht einfach der Zweck heiligt die Mittel, ja, sondern das ist der interessant, ja. Auch der Weg ist ganz entscheidend, sonst ist das Ergebnis falsch.
Ich glaube auch, er will ja, was will Gott? Er möchte, dass wir ihm ähnlicher werden, dass wir sein Wesen übernehmen. Und wenn er uns zu etwas zwingt, dann stimmt vielleicht zum Schluss das Ergebnis, aber der Prozess fehlt. Und vielleicht ist es dann nicht das, dass ich sage, ich möchte ihn kennenlernen, ich möchte diese Liebe widerspiegeln. Und um das geht's ja unterm Strich auch. Sonst werde ich mich auch auf der neuen Erde nicht wohlfühlen. Also dieser Prozess des Entwickelns eines Selbst, ich glaube, das kann man mit diesen Abkürzungen nicht erreichen. Und ja, vieles darüber hinaus wahrscheinlich, was wir gar nicht verstehen, was Gott in seiner Allmacht einfach bedacht hat, was dazu führt, dass er so handelt, wie er handelt.
Und ich glaube, das ist eine ganz wichtige Anwendung auch für Eltern, ja, an der Stelle halt, ja, was heißt es wiederum so, weil da ist es halt, wie du sagst, Alejandro, letztendlich genauso. Es kommt eben nicht nur auf das Ergebnis an, ja.
Weil es am Ende auch nicht langfristig so halt hält, ja. Veränderung kann man äußerlich vielleicht schnell mal irgendwie hervorbringen oder Umstände so richten oder eben Personen dazu bringen, dass sie sich so und so verhalten. Aber das eine ist die äußerliche Veränderung, die andere Veränderung ist die Herzensveränderung. Und wenn das Innere nicht dahin gewachsen ist, dass es sich am Äußerlichen dann zeigt, dann bricht das irgendwann in sich zusammen, früher oder später.
Wie reagiert ihr denn darauf, wenn Menschen sagen, Gott solle doch mal so richtig auf den Tisch hauen, ja, sonst tanzen die Mäuse auf dem Tisch. Ja, er sei ja Gott, er könne das ja tun.
Das tut er ja durchaus auch. Wir haben in der Bibel genügend Begebenheiten und das ist jetzt nicht nur die 10 Plagen in Ägypten. Es gibt auch darüber hinaus immer wieder Momente, wo man sieht, boah, jetzt schlägt er wirklich mit der Faust auf den Tisch. Ich meine, was ist es gewesen, als er Israel ins Exil geführt hat? Also einmal Israel und dann einmal noch das Südreich Juda. Das war für die ein derartiger Paukenschlag, dass sie letztlich bis heute noch ihre Lektionen daraus lernen. Das tut er ja schon. Ich glaube, unser Problem ist oft, dass wir uns wundern, dass er so lange damit wartet. Dass er die Zeit und die Grenze, bis er mal eingreift, einfach so enorm weit steckt. Und wir so ungeduldig sind und denken, so viel Leid, bis es dann mal passiert. Wenn er doch eh eingreift, kann er es doch auch früher machen. Das ist viel eher das, was mich bewegt. Wir alle wissen, am Ende wird es ein Gericht geben, das über die ganze Welt gesprochen wird. Er wird für jeden Recht schaffen. Es dauert halt so lang.
Ja. Das hatten wir ja auch schon in anderen Gesprächsrunden jetzt in diesem Vierteljahr, dass einfach diese ungeheure Spannung, egal wie es Gott macht, es wird immer Menschen geben, die sagen, es ist falsch. Ja? Er ist nicht gnädig genug oder er ist nicht gerecht genug. Ja? Und das ist ja gerade so die Krux. Oft geht es uns eher andersrum. Ja?
Aber offenbar ist es schlimmer, wenn Gott voreilig wäre, weil dann Menschen verloren gehen.
Ja.
Wenn man länger wartet, können noch mehr Menschen gewonnen werden, die vielleicht dann den Glauben und auch Gottes Handeln noch begreifen. Während die dies schon begriffen haben, von denen kann er auch erwarten, dass sie geduldig sind. Ja, Gott kann von mir erwarten, dass ich geduldig bin, auch wenn ich die Wiederkunft gerne schon vor 2 Jahren oder vor 20 gehabt hätte. Aber in dieser Zeit hatte Gott die Gelegenheit, wieder ganz andere Menschen anzusprechen. Es geht ja nicht nur um mich. Und das muss ich einfach auch hinnehmen.
Das ist das, was Petrus ja schreibt im 2. Petrus 3, Vers 9. Ja.
Richtig.
Gott hat Geduld. Er will nicht, dass jemand verloren werde, sondern dass jeder zur Buße finde. Ja. Ich meine, letztendlich, das gibt ja so Experimente auch in der Geschichte, wo Gott letztlich schon mal gezeigt hat, dass das kein Weg ist, nicht funktioniert. Die Sinnflut. Man muss sagen, Gott hat auf den Tisch gehauen, ja, dramatisch, ja. Wahrscheinlich viel krasser noch als viele andere lokal begrenzte Gerichte. Und trotzdem lesen wir gleich nach der Sinnflut, das Dichten und Trachten des Menschen ist böse von Jugend auf. Moment mal, die ganzen Bösen sind doch alle weg. Da haben doch nur die Noah, ja, untadlich. Seine Familie, das waren doch die einzigen, die überlebt haben. Und warum ist auf einmal direkt nach der Sinnflut diese Aussage? Man merkt einfach, das Gericht ohne Erlösung, ohne das Opfer, bringt keine bleibende Veränderung. Ach, das ist so die Krux an der Stelle. Ja? Und deswegen muss Gott diesen langen Weg gehen. Ja? Und es dauert dann auch so lange, uns manchmal viel zu lange. Ja, aber das ist der einzige Weg, wie Gott wirklich garantieren kann, dass es auf der neuen Erde dann wirklich dieses Unglück kein zweites Mal geben wird, der Sünde. Jetzt haben wir das ja auch schon so ein bisschen angesprochen. Alejandro, du hast es gesagt, ja, auch die Wunder. Du hast das Beispiel erwähnt mit den Blinden oder Blinden, die Jesus sehend gemacht hat. Man könnte ja nochmal eine Schippe drauflegen. Bei Lazarus, da war es ja nicht nur ein Blinder, da war es ein Toter. Und etwas vorher hat er noch in dem Gleichnis den armen Lazarus und den reichen Mann, ja, da diesen Dialog haben lassen, ja, und da sagt Gott, glauben Sie den Propheten nicht?
Sie haben Mose und die Propheten.
Mose und Propheten nicht.
Wenn Sie den nicht glauben.
Dann werden Sie auch nicht glauben, wenn jemand von den Toten auferstünde. Mhm. Ja, und dann steht er auf, ja, und ich meine, wenn man dann Johannes dann 11 und 12 nachschaut, dann, ja, dann steht schon, dass viele Menschen zum Glauben gefunden haben. Und gleichzeitig, ein bisschen später, dieser unglaubliche Vers hier in Kapitel 12, dass die hohen Priester beschlossen, auch Lazarus, auch, ja, nicht nur Jesus, auch Lazarus zu töten, denn um seinetwillen gingen viele Juden hin und glaubten an Jesus. Woher kommt diese extreme Unterschiedlichkeit, wenn Gott seine Macht offenbart? Sei es im Alten Testament durch Gerichte wie an dem Pharao oder Nebukadnezar oder auch im Neuen Testament durch die Wunderbezeugungen. Wieso reagieren Menschen dann so unterschiedlich darauf?
Ich glaube, das ist nicht das Wunder oder welches Erlebnis auch immer, das sie gerade erleben. Das ist nur der Auslöser. Da ist schon eine Menge vorher passiert. Also bei diesen hohen Priestern, die hier beschließen, nicht nur Jesus, sondern auch Lazarus zu töten, die haben schon so oft vorher eine Entscheidung in genau diese Richtung getroffen. Jetzt gehen sie halt so weit, dass sie sagen, wir sind bereit, auch jemanden, der unschuldig ist, erwiesenermaßen zu töten. Da hat es irgendwo in kleineren Dingen angefangen. Da kamen kleine Irritationen auf und sie waren nicht bereit, ihre Haltung, ihre Meinung Jesus gegenüber, seinen Leuten gegenüber zu ändern. Ja, und irgendwann geht man eben bis zum Äußersten.
Also das heißt, sie waren so gefangen in ihrer Sichtweise, dass sie einfach nicht mehr bereit waren, umzudenken. Mhm. Selbst wenn es eigentlich sonnenklar war, ja, dass hier jetzt wirklich der Messias am Werk sein muss. Denn wer kann sowas, ja, Tod auferwecken?
Ich denke an Lukas 16, Vers 10. Wer im geringsten treu ist, wird im großen treu sein. Man muss einfach in den kleinen Dingen schon anfangen, dass man Erkenntnis, die einem gegeben, die einem geschenkt wird, nicht einfach missachtet. Wenn das einmal geschieht, dann wird es auch wieder geschehen. Und irgendwann ist man dann bei ganz, ganz großen Sachen. Jesus hat sich so deutlich als der Messias bewiesen. Und sie gehen so weit, ihn ans Kreuz zu nageln. Wie konnte sowas passieren? Da lagen sehr viele Schritte dazwischen.
Ich denke mal, wenn man so diese Entwicklung der Schriftgelehrten, der religiösen Elite anschaut, im Johannesevangelium, da fällt auf, dass sie einfach mit ihrem Verständnis, wer Gott ist und wie Gott ist und wie wir Menschen diesem Gott dienen sollen, dass sie da ganz anders lagen, wo ganz anders lagen als Jesus. Und dass sie merkten, ihre Frömmigkeit ist für sie zum Götzen geworden, ihre Religiosität. Menschen in diesem Gedankenkonstrukt zu halten und zu bewahren, ist gleichzeitig der Nährboden ihrer Macht gewesen. Und es ging eigentlich um einen Machtkampf, wo Jesus im Johannesevangelium ganz am Anfang dort in dem Tempel ankommt, irritiert ist durch das, dass die Menschen hier die Tiere abschlachten am Passafest, aber mechanisch, gedankenlos es einfach tun, damit sie es tun, nicht mit dem Geist dabei sind und nicht wissen, was das eigentlich bedeutet, sagte Jesus, ihr könnt diesen ganzen Tempel einpacken. Und dann kommt sie hier, wenn du fühlst, du behandelst alles, was hier ist und auch das ganze Haus, als wäre das dein Haus. Und ihr, ja, habt ihr ausnahmsweise mal recht, ich bin das Haus. Aber das würde bedeuten, dass ihr ganzer Dienst obsolet ist, überflüssig, man bräuchte sie nicht mehr. Er nimmt ihnen quasi das Fundament ihre Daseinsberechtigung weg. Und das führt dann, das führt dazu natürlich, dass sie voller Konkurrenzdenken, Selbstbezogenheit sind und auch jedes Mal, wo Jesus aufgetreten sind, eigentlich ist eine Gefahr für ihr System gesehen haben, an das sie sich klammern, von dem sie sich nähren. Und die Kirchengeschichte ist voll damit. Aber letztendlich ist ja der Kerngedanke diese Ich-Bezogenheit des Menschen. Und da müssen wir jetzt gar nicht ein großer religiöser Führer sein wie damals. Es war jedes Mal geistliche Blindheit, nicht sehen zu können, wer ich bin und wer Gott ist. Und Jesus wollte das aber immer wieder zeigen. Aber der Mensch, wir sind so selbstbezogen, wir wollen es einfach nicht. Ja? Und deswegen Ich glaube, dass diese Selbstbezogenheit des Menschen gerade dann nur durch das, was am Kreuz passiert ist, gebrochen werden kann. Dass diese Liebe, die Gott zeigt für uns, obwohl wir so sind, durch diesen Panzer, der um unser Herz sich herumgebildet hat, dass es irgendwie durchdringen kann. Weil es ist passiert bei einem römischen Hauptmann, der tausende Menschen umgebracht hat und der auch die Kreuzigung Jesu befehligt hat. Aber irgendwas an dieser Liebe, an dem, was Jesus dort am Kreuz macht, das ist durchgebrochen. Und er ist der Erste, der dann sagt, das ist Gottes Sohn gewesen. Das haben selbst die Juden so nie gesagt. Mhm. Aber das hat er erkannt. Und deswegen ist diese Liebe, die Gott zeigt, obwohl ihm so die Hände gebunden sind manchmal, ist die Liebe doch das Einzige, was diese Ketten sprengen kann, die uns alle binden. Mhm.
Ich glaube auch, er hat einfach mit dem Finger in die Wunde gezeigt. Und das erzeugt Reaktionen, die entweder total, also die extrem sind, entweder totale Abneigung oder ich öffne mich und lasse es zu. Und ich glaube, bei den Pharisäern war es einfach, es hat überhaupt nicht in ihr Bild gepasst. Und dieser Stolz, sie haben ja davon gelebt. Ja. Und Jesus hat einfach ins Herz gesehen und er hat gewusst, wie er die Leute dort abholt. Und das ist dann dieser Scheideweg. Entweder ich nehme das an und ich bin überwältigt von dem und ich kann alles hinter mir lassen, weil ich sehe, dass das Größte ist. Oder ich komme zu dem Punkt und sage, okay, ich sehe, wenn ich das annehme, dann muss ich alles, was mir sonst so lieb und wichtig ist, aufgeben und ich kann nicht loslassen. Und da akzeptiert Jesus und Gott das auch. Ja? Und ich glaube, das ist dieser Punkt, wo ich sage, wenn ich das dann nicht loslassen kann oder für mich das im Moment nicht möglich ist, dann muss ich das verteidigen mit allem, was mir zur Verfügung steht. Und dann muss ich den bekämpfen, der da einfach so in meiner Wunde bohrt, ja? Anstatt dass ich sie heilen lasse.
Ja.
Und ich glaube, das ist, Gott geht eh immer und immer danach. Also das ist ja nicht eine einmalige Sache. Aber entweder mache ich dann immer weiter zu oder ich mache immer weiter auf. Ja? Es gibt nur die zwei Wege.
Das ist ja richtig unangenehm, ja, wenn der Finger so in der Wunde bohrt, so, ne? Ja, eine Frömmigkeit zum Götzen wird. Ach, wie tragisch eigentlich, ja. Und gleichzeitig doch auch, also finde ich ein sehr schönes Beispiel mit dem Hauptmann. Selbst für solche Menschen gibt es Hoffnung, weil die Liebe eben die Möglichkeit hat, jeden Menschen zu verändern.
Bis zum Schluss. Also man soll es nicht drauf ankommen lassen, aber genau, sogar der Schächer am Kreuz, also.
Ja. Jetzt, vielleicht, das ist auch so ein Spann, der bis zum Schluss. Jetzt gibt's ja auch gar nicht so wenige Leute, die davon überzeugt sind, naja, vielleicht ist es aus unserer begrenzten Perspektive der Fall, ja, dass es möglich ist, sich umzuentscheiden. Aber eigentlich hat Gott das ja alles schon im Vorfeld festgelegt. Ja, er hat vorher bestimmt, welchen Weg ein Mensch gehen wird. Ja, wie kommt man auf sowas? Ich möchte zwei Verse gerne mit euch lesen. Karm, darf ich dich mal bitten, dass du Römer 8 aufschlägst, Vers 29 und 30. Römer Kapitel 8, Vers 29 und 30. Und einen von euch beiden in Epheser Kapitel 1. Den Vers 5. Bis 8.
Gut, ich lese Römer 8, 28 bis 30. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Denn die er ausersehen hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes, damit dieser der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Die er aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht.
Ja, danke schön, genau. Und vielleicht doch bis Vers 9 auch. Also Epheser Kapitel 1, Vers 5 bis 9. René, ja.
Und uns vorherbestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Preis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, die er uns reichlich gegeben hat in aller Weisheit und Einsicht. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens zu erkennen gegeben nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgenommen hat in ihm.
Dankeschön. Da steht dieses Wort vorherbestimmt drin in der Bibel. Was bedeutet das jetzt und was bedeutet es nicht? Na, wie können wir das verstehen? Vorherbestimmt.
Ich verstehe es im Sinne von vorher vorgesehen für uns. Er sieht diesen Platz, diese Bestimmung für uns vor. Das heißt nicht, dass er das in dem Sinne festgelegt hat, dass es für uns keinen Ausweg gäbe. Wenn ich mit Gott nichts zu tun haben möchte, dann wird er mich nicht zwingen, diesen Platz, diesen vorherbestimmten hier oder vorbestimmten, vorgesehenen einzunehmen. Es ist eher eine Art der Berufung, auf die ich entweder positiv reagieren kann oder ich lehne sie ab. Aber er wird mich nicht dazu zwingen.
Mhm. Ich glaube auch, Gott hat in seiner Allwissenheit einfach etwas vorgegeben, sagt, das wäre das Ideal. Aber er kann auch in seiner Allwissenheit auf krummen Wegen wandeln. Und ja, wenn wir uns entgegen entscheiden, noch was Gutes draus machen. Aber er zwingt uns nicht. Und von daher, weil das am Anfang ja klar war, dass wir nicht gezwungen werden, dann führt jetzt das obsolet, dass er vorher bestimmt, weil das widerspricht sich.
Ja, also das haben wir vorher ganz klar gesagt. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Ja, sagt die Bibel. Die Bibel sagt auch, es werden aber nicht alle gerettet. Das heißt, da würde sich das beißen mit der Vorherbestimmung. Ja.
Also es fällt auf in diesem Abschnitt, dass diese Vorherbestimmung oder auch diesen Platz bekommen oder dieses Geschenk zu bekommen, das ist alles verbunden mit dieser Formulierung in Christus, in Jesus. Das ist eine Redewendung oder halt eine Formulierung, die hier so oft vorkommt, in ihm oder durch Jesus Christus, später dann auch wieder in Christus, in ihm sind wir und so weiter. Das heißt, das, was Gott angedacht hat, geschieht durch das, was Jesus gemacht hat. Und somit ist es für mich persönlich, wie ich diese Text verstehe, ganz stark verbunden mit dem, was Jesus getan hat, ob ich das annehme. Und jeder, der das annimmt, was Jesus hier für uns getan hat, der hat diesen Platz, den Gott sich schon längst wünscht, eigentlich für jeden. Die Frage ist, ob ich in Christus bin, ob ich dann diesen Platz fülle.
Ja, also vorhergesehen, das leuchtet uns ja gut ein, wenn man sagen kann, Gott ist ein Gott, der außerhalb der Zeit steht, der ewig ist, der sieht auch, der weiß auch, wie wir uns mal entscheiden werden. Ja. Was wäre denn die Folge oder die Konsequenz, wenn wir davon ausgehen, dass Gott wirklich auch vorher bestimmt, im Sinne von, dass er von vornherein festlegt, wer mal eines Tages gerettet wird und wer nicht?
Er würde letztlich alle Verantwortung dafür tragen. Wer kann sich gegen diese Vorherbestimmung wehren? Er würde die Verantwortung auch für jede Sünde tragen, die dazu geführt hat, dass jemand dann nicht im Himmel sein kann oder auf der neuen Erde. Das würde bedeuten, dass Gott eben doch auch böse ist und nicht nur gut. Mhm. Das würde bedeuten, dass jeder von uns ihm einen riesen Vorwurf dafür machen kann, dass er leider auf der falschen Seite steht und nicht auf der richtigen. Da hängt alles dran, das gesamte Gottesbild wird zerstört, wenn man diesen Glauben konsequent zu Ende denkt, diese Prädestination.
Ich kann ja gar nichts dagegen tun. Ne? Wenn ich einfach Pech habe und bin auf der falschen Seite, Gott hat mich halt zur Verdammnis bestimmt.
Genau.
Was soll ich dann machen? Ja, ich kann mich ja nicht gegen Gott auflehnen.
Ich muss suchen oder nichts dafür einbringen, weil ich kann eh nichts dagegen machen. Also ich bin ja quasi dem ausgeliefert. Da kann ich die Hände in den Schoß legen und sagen, ja, es ist halt, ich bin halt, wie ich bin.
Und so auf beiden Seiten, ja. Ich meine, auch wenn ich jetzt zum Guten bestimmt bin, ja, dann egal, was ich mache, auch ich kann ja auch nicht verloren gehen. Ja.
Fragt man sich auch, warum haben wir Offenbarung 22,12, dass er kommt, einem jeden seinen Lohn zu geben. Wenn das alles doch sowieso von ihm genauso vorherbestimmt wurde, wenn ich nicht mal eine Entscheidung treffen musste, das Gute oder eben das Böse zu tun, wozu halte ich noch einen Lohn dafür? Es würde auch bedeuten, dass das gesamte Gottesbild, das wir haben, nämlich dass Gott es doch mit jedem gut meint, nicht stimmen würde. Mit etlichen meint er es nicht gut. Und wenn ich Offenbarung 20 denke und lese dort einfach die Verse 7, 8, 9 bis zur Vernichtung der Gottlosen, dann ist die Rede davon, dass die gesamte Erde bedeckt ist. So viele wie Sand am Meer hat Gott offenbar in den Tod rennen lassen wollen und nicht als Erlöste sehen wollen. Da sind so viele negative Konsequenzen dran, das würde alles zusammenbrechen, was wir an wunderschönem Heilsplan hier in der Bibel haben.
Und er würde sich selbst widersprechen, wenn er einfach sagt, ich möchte, dass alle gerettet werden. Ja, dann wenn er es möchte.
Ja, eben, ganz genau. Ja, das stimmt.
Und warum macht es dir dann selbst so schwer? Warum der ganze Ärger mit Israel über Jahrhunderte hinweg oder mit der Christenheit? Dann kann doch gleich sagen, dann sparen wir uns das, am Ende kommt eh raus, was ich will, gehen wir doch den geraden Weg.
Ja.
Und es gibt ja auch viele Texte, die andeuten, dass es eben nicht einfach so einmal gerettet, immer gerettet ist. Wir haben im Evangelium einmal die Erwählung der 12 Apostel, aber einer von denen, von den Auserwählten, war halt jemand, der eben nicht am Ende weitergegangen ist, ja, der Judas. oder wo es dann auch heißt, die Tage werden verkürzt, damit nicht auch Auserwählte verführt werden, also um der Auserwählten willen, dass auch nicht sie irgendwie abkommen von diesem Weg. Und erstaunlich halt für die Zeit, auch in der Jesus und die Apostel gelebt haben, dass auch die Heiden tatsächlich ihren Platz auch noch haben im Plan Gottes, was für die Menschen damals ja unvorstellbar war, also für die Juden, dass auch die Heiden auserwählt sein könnten. Das mussten sie auch erstmal wieder verdauen. Aber Jesus hat auch für sie einen Platz geschaffen, die Hand ausgestreckt. Und da sehen wir, dass Gott jedem diese Tür öffnet, in Christus diesen Platz zu bekommen.
Jeder hat die Möglichkeit, genau, die Freiheit auch, da durchzugehen. Aber es ist halt nicht so, dass Gott das vorher festgelegt hat, ja, dass es so sein muss. Da kommt auch wieder die Freiheit ins Spiel.
Es macht auch ganz viel aus mit meiner Haltung im Leben. Sicherheit oder Angst, Unsicherheit, Heilsgewissheit. Im Islam, ich habe einige Freunde einfach, die Moslems sind, und ich hatte immer mal wieder drüber gesprochen, so, ja, wie ist das für euch, ja, wenn dann jetzt zum Beispiel das Ende der Welt kommt und so. Sie haben große Angst, weil sie wissen nicht, ob sie jetzt auch nach ihrer Theologie im Islam, ob sie hier, nennen sich vorherbestimmt sind, zu ewigem Tod oder ewigem Leben. Das ist in ihrer Vorstellung ja auch in sie hineingeschrieben worden durch einen Engel, und nur keiner weiß es. Also weiß man nicht, ob du dein ganzes Leben lang vielleicht gute Werke getan hast, aber ob am Ende des Lebens es dann genau andersrum enden wird, weil am Anfang jemand das vorherbestimmt hat, und das lässt sich in Unsicherheit leben. Das macht etwas mit einem. Man hat nie diesen Halt, egal was kommt. Und bis zum letzten Moment ist man total verängstigt.
Wie tragisch eigentlich, ja. Und leider leben halt auch viele Christen so mit dieser Heilsungewissheit.
Ja. Ja. Du sprichst gerade von ewiges Leben oder ewiger Tod. Das wäre ja noch adventistisches Verständnis, biblisches Verständnis, dass es nur diese beiden Möglichkeiten gibt. Die meisten Christen glauben, es gibt eine ewige Qual. Mhm. Wenn ich das jetzt kombiniere, Gott hat mich vorher bestimmt, verloren zu gehen und in die ewig brennende Hölle zu kommen. Wie schlimm so eine Vorstellung ist. Also da hört ja dann jeder Funken an Vertrauen zu Gott auf. Da kann man doch nicht mehr glauben, den kann man doch nicht mehr lieben.
Mhm. Ja. Und dann darüber hinaus natürlich wird auch jegliche Mission obsolet.
Ja. Ja,
warum soll ich dann noch missionieren, wenn wenn alles von Gott festgelegt wurde von Anfang an? Ja.
Mhm.
Genau. Also wir sehen, das ist sehr, sehr weitreichend. Und obwohl diese Lehre auch vertreten wird von einigen Christen in der heutigen Zeit, zerstört die letztendlich die Glaubwürdigkeit der Bibel und die Glaubwürdigkeit Gottes.
Es ist halt schade, dass auf so wenige Texte dann das sowas gegründet wird. Ich denke jetzt an einen Vers, der im Zusammenhang mit der Prädestinationslehre dann gerne erwähnt wird. Römer 9, Vers 18. Also nun, wen er will, dessen erbarmt er sich, und wen er will, verhärtet er. Und vorher ist die Rede vom Pharao oder auch von Gott, der zu Mose sagt, ich erbarme mich, wer es nicht erbarmen will, ich habe Mitleid mit wem ich Mitleid haben will. Gott drückt in diesen Texten einfach nur aus, ich schenke, wem ich schenken will. Aber das Gegenteil drückt er nicht aus. Er sagt nicht, ich verdamme einfach, wen ich verdammen will. Das kommt nicht vor. Es wird immer im Positiven formuliert. Da bin ich gnädig, obwohl ich eigentlich rechtmäßig verurteilen könnte. Es geht immer darum, dass Gott Gnade vor Recht walten lässt, aber nicht umgekehrt. Und so kann ich nicht hingehen, eine Prädestination sagen, aber Gott verurteilt einfach auch so. Ich könnte höchstens sagen, er ist dir gnädiger, als du es verdient hast. Ja, das stimmt, das sagt er aus mit diesen Texten. Und bei manchen ist er nicht gnädig. Warum? Weil sie die Voraussetzungen dafür nicht erfüllen. Okay, war trotzdem deren Entscheidung. Aber er geht nicht hin und verurteilt jemanden, der eigentlich Gnade verdient hat. Das haben wir nirgends. Es ist schade, es sind wenige Texte, vor allem hier eben Römer 8, Römer 9. Und daraus wird in der ganzen kalvinistischen Theologie und die Freikirchen, die daraus entstanden sind, auch Strömung von Baptisten und anderen, entsteht eine Denkweise, die Gott in höchstem Maße verunehrt. Ähnlich wie die Lehre von der ewig brennenden Hölle.
Und du hast ja gesagt, das sind eigentlich wenige Verse. Und wenn man den gesamtbiblischen Kontext anschaut, dann haben wir auch ganz klar diese vielen anderen Texte, die deutlich machen, dass der Mensch diese Wahlmöglichkeit hat und auch die Verantwortung dafür. Ja? Gott hält die Hand entgegen, aber der Mensch ist frei und muss aber auch diese Hand ergreifen oder nicht. Ja, also das ist sehr wichtig, dass wir da nicht ein paar Texte aus dem gesamtbiblischen Zusammenhang rausreißen, sondern alle sehen. Ja. Ganz kurz in einem Satz zusammengefasst, was ist denn für euch, für euer praktisches Leben jetzt so die Auswirkung dessen, was wir gerade besprochen haben, jetzt über die Allmacht, Hilflosigkeit Gottes, über die eben Nicht-Prädestination in dem Sinn? Versucht mal in einem Satz zu sagen, was für eine praktische Bedeutung hat es? Ist es nur eine Theologie, ja, oder hat es wirklich eine Auswirkung in eurem Alltag?
Ich denke da zum Beispiel über diesen Vers nach, wo es heißt, da wird große Freude sein im Himmel über einen Sünder, der umkehrt, der seinen Platz irgendwo findet, der sich an Jesus hängt, sich an Jesus klammert und letztendlich genau das erfüllt, was Gott sich am meisten wünscht, diese Freude, dass wir wieder Familie werden mit ihm. Eine Familie.
Ja.
Für mich ist es einfach dieses, dass er trotz dieser Einschränkung in seiner Allmacht das Beste macht für uns. Und dass er sich, also es vertieft einfach meine Liebe zu ihm noch mehr, weil er so viel auf sich nimmt, was er nicht machen hätte müssen, nur für uns.
Mhm. Für mich heißt es, ich möchte Gott nicht seiner eigenen Hilflosigkeit ausliefern. Das ist ja auch äußerst unangenehm. Er leidet ja darunter. Ich will ihn nicht leiden lassen. Er hat ja genug gelitten, wie wir sehen, in der Kreuzigung und so vielen anderen Szenen auch. Ich möchte es Gott nicht so schwer machen. Wenn er mich ruft, dann will ich darauf auch achten. Dann will ich gleich hören und nicht erst beim 10. Mal, nachdem er eine Menge Leid vielleicht auch hat kommen lassen müssen, um mich aufzuwecken. Ja, er leidet ja mit. Das muss ich ihm nicht antun.
Ihr lieben Zuschauer und Zuhörer, ja, ihr habt vielleicht gemerkt, wie wir auch ein Stück weit ringen so mit den Fragen und trotzdem am Ende des Tages sagen müssen, wir sind so froh, dass Gott so ist, wie er ist, dass er sich als der offenbart, der ja allmächtig ist, der trotzdem aber auch sich begrenzt sozusagen in Anführungszeichen durch die Gesetzmäßigkeiten der Liebe. Und so liegt die Entscheidung bei jedem von uns. Wenn du noch Gedanken dazu hast, ja, und auch einfach so Fragen, Gedanken dazu hast, wie damit umzugehen ist, ja, mit diesen Spannungen und Grenzbereichen, dann hinterlass uns das auch gerne in den Kommentaren. Und wir freuen uns, wenn du nächste Woche wieder dabei bist, wenn wir hier ein Bibelgespräch haben über ein weiteres spannendes Thema. Carmen, darf ich dich nur einladen, mit uns zu beten zum Schluss?
Gerne. Himmlischer Vater, ich möchte dir danken, dass wir wieder darüber nachdenken durften, wie allmächtig und liebevoll du bist, dass du in deiner Liebe auch so viel Geduld mit uns hast, dass du jedem Einzelnen nachgehst, dass du immer wieder nachhakst, weil du möchtest, dass jeder gerettet wird. Herr, hilf du, dass wir dem nicht im Weg stehen, dass wir uns von dir bewegen lassen, dass wir unser Herz öffnen, damit du wirken kannst und damit wir diese Liebe auch jetzt in vollem Ausmaß erfahren können. Danke, Herr, dass du da bist, dass du wirkst, dass du mächtig bist in deiner Liebe. Amen.
Amen. Amen.
Schön, dass Sie heute unser Bibelgespräch angehört haben. Wir hoffen, dass Sie sich etwas davon mitnehmen konnten und freuen uns natürlich, wenn Sie bei unserem nächsten Bibelgespräch wieder dabei sind. Gottes Segen.